Hallo, wir sind die Kurzschluss-Junkies und wir begrüßen euch zur Folge 0x14, aufgenommen am 9.11.2019. Wir sind Chris und Basti und wir sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's! Prösterchen!
Prost!
Ich habe heute nur was eingeschenkt, weil ich trinke ein bisschen Wein.
Ich habe mir ein Bier geholt.
Basti ploppt. Plopp brav sein Bier. Ich habe vorhin gesagt, ich kann jetzt kein Bier dazu trinken.
Genau.
So.
Hätten wir das geklärt. Ich bin wieder zurück. Ich war in Flitterwochen und wie vielleicht einige das auf Twitter gesehen haben, ich war in Hawaii für ein paar Tage und jetzt bin ich wieder in Deutschland, deswegen können wir wieder aufnehmen. Und es ist auch einiges passiert in der Zeit, die wir hier nicht aufgenommen haben. Und da sprechen wir nachher noch drüber. Ja, also das ist, die Smartwatch ist vorangegangen und ich habe noch ein paar andere Dinge zu berichten, die wieder in die Richtung Alexa gehen. Ansonsten, Chris, von dir Neuigkeiten?
Ja, eine Sache fällt mir tatsächlich ein. Und zwar haben wir am Freitag auf Arbeit unseren Tischaufbau geholt. Den haben wir machen lassen von der Schreinerei. Super geiles Teil, sieht aus wie die Tischoptik an sich. Ist für mich von meiner Seite her eine Neuigkeit, weil der Arbeitsplatz jetzt wesentlich aufgeräumter wirkt und für mich persönlich erstmal ein bisschen effizienter rüberkommt.
Aufgeräumter wirkt, ja, das ist...
Und mein das Chef hat gesagt, wenn es immer so aufgeräumt ist, hätte er die schon viel früher gekauft.
Ja, apropos aussortieren. Wir haben noch zwei Evalboards, die uns geschenkt wurden und für die wir keine Verwendung haben. Deswegen würden wir die an euch weiter verschenken. Einfach per E-Mail melden und wir sortieren die dann an die richtigen Empfänger. Das ist... jeweils einmal das Simple Link Launchpad mit dem MSP EXP432E401. Das ist so ein Simple Link Cortex M Mikrocontroller mit dem Ethernet-Anschluss dran. Kostet irgendwie im TI-Shop $40 oder so. Also, wenn ihr Interesse dran habt, meldet euch. Ich schicke euch die dann zu.
Genau, als Herangehensweise die Mail nicht einfach das Rahmen Interesse, sondern wir kommen später noch darauf. man muss eine Idee dazu abgeben.
Okay.
Oder was hältst du davon? Ist doch, so kriegen wir vielleicht ein paar mehr rein.
Ideen ist mal gut. Ja. Weil?
Dann würde ich gleich weitermachen.
Was steht an, Chris?
Es gibt bei PCBWay einen Design-Contest für Leiterplatten generell. Also PCBWay ist jetzt der Third PCB Design-Contest, hat jetzt gestartet. Man kann irgendwie bis Anfang nächsten Jahres Ideen abgeben.
April, glaube ich.
Am 25. April endet es um 16 Uhr. Also 16.01 Uhr nehmen sie nicht mehr an.
China-Zeit, ne?
Genau.
Ganz wichtig, weil das ist nämlich...
Plus 8 Stunden, genau.
Genau.
Den Link dahin werden wir mit abgeben. Auf jeden Fall, dazu benötigen wir ein paar Ideen. Wir haben schon die eine oder andere Idee im Kopf. Aber ein paar Ideen sind immer besser. Und deswegen, wenn ihr so ein Evalboard haben wollt, schickt uns eine Idee, was wir machen sollen als Design-Contest. Und dann kriegt er vielleicht auch so ein Board.
Genau.
Hast du denn schon Ideen?
Ja, also wir hatten in der Mittagspause in der Firma mal drüber gebrainstormt. Und da ist uns eine coole Idee gekommen. Und zwar, wenn man so ein PCB als Brettspielelement nimmt und dann auch so hexagonalen PCBs, die mit Magneten sich verbinden, dann das Brettspiel... Spielfeld zusammenbauen kann, das wäre schon eine coole Sache, wenn man dann so irgendwie so dynamische Tiles hat und dann irgendwie, keine Ahnung, ein Handy mit verbindet und da läuft dann die Spielelogik drauf oder auf einem extra Controller. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da irgendwie so ein Siedler-ähnliches Spiel bauen kann, wo man dann Wege baut und Ressourcen und so ein Kram managt. Das ist bestimmt cool. Also sowas ist uns auf jeden Fall schon als Idee gekommen. Ich bin mal gespannt, ob wir das irgendwie sinnvoll umsetzen können.
Also so ein Hexagon, dass man dann zusammen klickt oder
Ja, genau. Die kann man magnetisch einfach miteinander verbinden. Wie diese okay. MagSafe Charger vom Apple. Na, dass sie einfach
Können wir die übernehmen?
Aneinander klicken.
So zu kaufen
es gibt so ähnliche. Ich habe vorhin mal ich habe gealied, als du versucht hast, mich anzurufen. Die gibt's bei Ali.
Das nicht.
Das wird es wahrscheinlich sein, ne? Kosten $2.50 im Paar für 500 Stück. Und ich muss noch rausfinden, warum die so teuer sind.
Okay.
Ich habe noch nicht die richtigen Keywords gefunden, weil ich finde nur diesen einen. Ja, also es gibt jede Menge anderen Scheiß außenrum, aber ich habe nur diesen einen gefunden, aber da muss es tausende von geben. Also da habe ich das richtige Keyword noch nicht raus. Ja, mal schauen.
Müssen wir schauen. Ja. Magic Connector, nicht Magnetic Connector. Ja. Also Kommunikationsinterface, guck mal dann, wahrscheinlich Richtung I2C wieder.
Ja, wahrscheinlich. Also diese kommt auf den Mac-Connector an. Also wenn ich einen mit zwei Pins kriege, dann mache ich irgendeinen Powerline-Communication-Kram. Ja, also jetzt nicht 230 Volt Powerline-Communication, sondern so ASI-Bus oder so ein Kram.
Oh, da hätte ich Bock, ein asynchrones UART drauf zu koppeln. Mhm. Ist ja auch richtig geile Protokolle.
Genau, ja, irgendwie sowas, ja. Und bei drei Pins machen wir ein One-Wire.
Ja, genau.
Ja, aber also da müssen wir mal gucken, was da die günstigsten Stecker sind. Ich kann mir vorstellen, dass die billigsten, die haben vier, weil das diese ganzen USB-Charging-Geschichten sind. Und dann können wir EatsBot C einfach machen. Genau, aber
Dreipolig gibt es halt auch viel wegen den RGB-LEDs, die ja.
Ja, das kann sein.
One-Wire.
Ja, aber die haben dann keine magnetischen Verbinder, weil die sind ja meistens stationär. Wie auch immer, ich muss einfach nur mal ein bisschen gucken, ob ich da die sinnvollen und richtigen Stecker finde. Und dann fehlt uns noch das komplette Spielkonzept.
Mal gucken, was als Idee noch reinkommt. Vielleicht kommt ja was super Geiles rein. Ja. Also wir haben ja nicht vor, das alleine zu machen.
Genau. Also
würden wir uns ja wahrscheinlich noch den Rafa als Hilfe holen.
Ja, wer Interesse hat und mitmachen möchte, ist natürlich gerne eingeladen.
Oder generell, genau. Wenn jemand noch mit hat, der uns zuhört, Bock hat, da was mitzumachen und zusammen was aufzubauen.
Genau. Und
Kommunikation über Internet ist ja kein Problem heutzutage.
Und das ist eine super smooth Einleitung in unseren Common Sense-Tipp von dir.
Der Common Sense-Tipp.
Ja.
Bevor es losgeht, überlegt euch ungefähr, was ihr machen wollt.
Genau.
Es wird zumindest ein Mini-Konzept. Unser Mini-Konzept ist immer, dass wir eine vorausgefüllte Excel-Tabelle haben, mit der wir hier in den Podcast rein starten und dann mal gucken, was passiert.
Richtig, genau, ja. Manchmal kommen wir unten an.
Manchmal verhaspeln wir uns in der Mitte, aber wir wissen ungefähr, wo es lang geht und wo wir hinwollen.
Genau, das ist das Wichtigste, ja.
Also es ist echt wichtig, nicht einfach, keine Ahnung, wenn ihr irgendwas softwaremäßig ausprobieren wollt, ist es was anderes, dann kann man mal was ausprobieren, aber wenn man sagt,
wenn man ein Ziel hat, ja, dann sollte man genau wissen, weiß, was es ist.
Ja. Möchte, dann sollte man ungefähr sich im Kopf, das klingt jetzt so lapidar dahingesagt, aber es ist wirklich wahr. Also ich kann da einen aktuellen Fall, wo sich ein Kollege in der Software im Kreis dreht, weil er während er es macht immer wieder coole neue Ideen hat und seit 2 Wochen an dem gleichen Scheiß rumarbeitet, obwohl er schon längst hätte damit fertig sein können, wenn er genau gewusst hätte, da will ich hin, da komme ich her, fertig.
Ja, das stimmt, ja.
Zweiter Kommunikationstipp, den erwähne ich jetzt auch, weil ich ihn aufgeschrieben habe. ich hatte bis eben Besuch, wir haben schon gegessen. Macht keinen Podcast unter Alkoholeinfluss.
Ja, schauen wir mal.
Mal schauen, ja. Ich meine, wir machen immer zu Beginn Bier auf, aber das ist was anderes.
Richtig, das wird ja im Laufe, ne? Laufe genau, des Podcasts.
Der Podcast ist ja immer besser. Jetzt startet er schon steil.
Schön, ja. Dann Tipp von mir. Eine vorhandene, funktionierende Software ist immer besser als eine, die mit einer sauberen Architektur geplant ist und nicht funktioniert und noch nicht existiert. Na, also nachbessern an der Software, die läuft und mit der Funktionen validiert sind, ist immer besser, als ein riesiges Architekturkonzept zu bauen und dann anzufangen, um festzustellen, ja, wir müssen an unserer Architektur noch ein bisschen was ändern, weil dann sind gleich die Änderungsaufgaben wesentlich mehr. Das gilt übrigens auch für die Hardware. Also validierte Funktionsgruppen zusammenstecken ist immer einfacher und immer weniger gefährlich als komplett neu nach einer sauberen Architektur, die man sich vorher erst ausgedacht hat. Also einfach anfangen und losprogrammieren ist für eine Lösung, die jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, über irgendwelche Software-Zertifizierungen durchzulaufen. Das ist ganz wichtig, dass man das dazu sagt. Ja, also alles, was irgendwie funktionieren soll für ein aktuelles Produkt oder so, das kann man schon mal einmal so loslegen. Wenn man jetzt natürlich irgendwelche sicherheitsrelevanten Dinge programmiert, dann muss man sich an die einschlägigen Normen und Prozesse halten, das ist ganz klar. Und dann ist natürlich eine bestehende Softwarearchitektur auch wichtig. Aber normalerweise ändert man sowieso nochmal den kompletten Code, bis das Produkt fertig ist. Also kenne ich von mir. Ich habe zwei Projekte, da habe ich eigentlich schon mittlerweile jede Zeile Code überarbeitet. Und wenn ich vorher einen funktionierenden Code hatte, dann kann ich zu diesem funktionierenden Code auch einen Unit-Test entwickeln und dann kann ich, wenn ich den Code geändert habe, direkt checken, ob das immer noch genauso funktioniert wie vorher.
Genau. Also nicht verwechseln mit diesem Wort einfach drauf losprogrammieren mit nicht wissen, wo man hin will. Ne?
Augen
also
zu und los.
Genau, also Mini-Konzept ist auf jeden Fall immer empfehlenswert.
Ja, also man soll schon wissen, wo man hin will, ja. Das ist richtig.
Genau, genau. Und dann daraufhin kann man ja verschiedene Gruppen nehmen von, wie du schon sagtest, funktionierendem Code und diesen auszuprobieren und vielleicht kann man den ja implementieren.
Richtig,
genau. Alles, was schon fertig programmiert ist, muss man nicht von null anfangen. Mhm. Oder kann daraus zumindest eine Idee entwickeln.
Genau, und wenn sich nachher herausstellt, dass es eben nicht so gut ist wie das, was man braucht und dass man mit einem Unit-Test jetzt eben ermittelt hat, was das nicht leisten kann, was es schon gibt, dann kann man natürlich alle verwendeten Funktionen immer wieder validieren, weil man hat ja was Funktionierendes. Ja. Gut, ich habe es vorhin schon gesagt, beim Smartwatch-Projekt gibt es Neuigkeiten. Wir hatten auf dem Blog, habe ich einen Artikel geschrieben, dass das DHL mein Paket verschlampert hat. Das haben sie aber auch wiedergefunden nach 3 Tagen. Und das ist jetzt angekommen bei mir. Da waren neue Flexplatten für die Smartwatch drin. Diesmal ist es eine Flexplatte und als Stabilisierungsteile habe ich nicht Kunststoffplatten gewählt, sondern FR4. Das heißt also, da sind jetzt wie Platine Material, ist da jetzt Glasfaser hinten dran. Das sind quasi Rigid-Flexplatten, weil diese FR4-Teile sind durchaus stabil. Die sind 0,4 mm dick. Und das funktioniert hervorragend. Also die Lötbarkeit von diesen Platten ist super. Die kommen übrigens von PCBWay, das ist nur mal so angemerkt. Die sind qualitativ sehr, sehr gut. Die waren relativ günstig. Also ich habe jetzt 10 Platten bestellt, 12 geliefert gekriegt und ich habe $17 pro Platte bezahlt für die 10 Platten.
Und ja, du bist ja da drauf gekommen, weil ich ja nochmal geschaut hatte, wegen was anderem. Ich
genau. Glaub,
das war von Arbeit oder so.
Ja, ja, genau. Du hast bei PCBWay jetzt super günstige Flexplatten bestellt.
Und dann hast du gesagt, oh cool, die sind nicht so billig geworden sind, dann frage ich auch nochmal an. Ich glaube, ein halbes Jahr vorher, als du angefragt hast,
waren die bei 400, ja. Teurer. $400, ja. Genau. Und die FR4-Boards, das sind quasi einfach nur FR4-Platten, die zurechtgeschnitten sind und dahinter geklebt. Dieser Klebeprozess hat wohl entweder unter einem Druck von einem flexiblen Stempel oder unter Vakuum stattgefunden, weil auf der Rückseite der Platte, also der Flexplatte, sind Testpunkte für die einzelnen Signale und die sind so ein bisschen reingesogen worden in dieses FR4. Das heißt, die Platte war ein bisschen uneben. Das ist aber nicht ganz so schlimm gewesen. Ich habe dann einfach eine Kanüle genommen vom Spritzen und habe dann da quasi von hinten ausgebeult. Na, also schön die Platte umgekehrt auf eine flache Metall Ebene gelegt und dann von hinten einfach die Platte wieder ausgebeult. Das hat gut funktioniert. Da haben sogar die LGAs sind gelötet ohne Probleme. Ja. Also die Sachen, die mir auf dem anderen Flexboard so Kopfzerbrechen bereitet haben, die haben auf dem Board hervorragend funktioniert. Also der 6-Pin BGA, der ist einfach wie Butter da drauf gerutscht. Beim Reflow-Löten hat man richtig gesehen, wie der sich zurechtgezogen hat. Und das ist bei einem 6-Pin BGA eigentlich selten. Also den muss man meistens mit sehr, sehr viel Überzeugungskraft auf die Bällchen setzen. Wenn man so einen ganz großen hat, da ziehen halt viele Bällchen an dem Gehäuse. Ja, also wenn du so einen 400-Pinner oder sowas hast, da kann man richtig zusehen, wie der da hinrutscht. Und bei so einem ganz kleinen habe ich das noch nicht so gesehen, aber auf dem Board ist das sehr gut gelaufen.
Ich kenne es da eher, dass wenn man so anfängt zu föhnen, dass man da die Gefahr hat, durch den Luftzug die wegzupusten.
Man muss halt vorsichtig sein. Man muss halt vorsichtig sein. Ne? Also muss halt mit sehr heißer Luft und wenig Luftzug kommen. Ne? Oder weit weg und dann sehr heiße Luft. Aber das ist halt ein bisschen Übungssache. Ich kann mittlerweile auf den Flexboard ganz gut löten, auch mit Heißluft, ohne dass alles durch die Gegend fliegt. Ich habe bei der Inbetriebnahme jetzt noch einen Schaltungsfehler entdeckt, und zwar hatte ich auf der vorherigen Entflechtungsversion von dieser Platte den Transistor verdreht bestückt. Dadurch hatte der einen Kurzschluss. Dann habe ich das jetzt verbessert und dabei ist mir noch ein neuer Fehler bei diesem Transistor unterlaufen. Ich habe nämlich Drain und Source vertauscht, was dazu führt, dass der Transistor halt nicht das tut, was er tun soll. Und das ist so eine Keycut Schematic Footprint Geschichte, die ich nicht validiert habe. Also ich habe nicht validiert, dass der Pin, der im Schaltplan an Source und Drain geht, auch im Footprint dann im Bauteil an Source und Drain geht. Und jetzt habe ich halt Gate, das stimmt, der Gate-Pin ist richtig, aber Source und Drain ist vertauscht, das ist wahrscheinlich. Ich habe dann gesehen, dass es die PFETs, die haben Source und Drain in der Reihenfolge, wie ich sie jetzt bei mir auf dem Board habe. Ich brauche aber ein NFET. Mist. Deswegen auch da gibt es auch auf Twitter schöne Fotos von. Ich habe mich verkünstelt und habe mit Mini-Kapton-Streifchen die Pads abgeklebt und habe dann den Chip so drauf gelötet, dass das Gate auf dem Board verlötet ist, und dann habe ich mich mit Fädeldraht an Drain and Source über Kreuz dran gelötet. Ja, und dann ist es noch irgendwie ein Serienwiderstand, der bei mir in der Schaltung als Serienwiderstand ausgelegt ist und im Eval-Board als Pulldown und das Signal halt an die High-Side von dem Pulldown-Widerstand. Also da habe ich auch noch mal ein bisschen was umlöten müssen. Aber jetzt geht's. Ja, also das sind zwei kleine Dinge. Die kann man dann bei der nächsten Version kann man die beachten. Und jetzt weiß ich, wie ich es zusammenlöten muss, und jetzt brauche ich keine 2 Tage mehr, sondern jetzt dürften eigentlich so 3 Stunden reichen, um eine Uhr aufzubauen.
Ja, und das zeigt mal wieder, dass es wichtig ist, Footprints zu evaluieren. Egal,
ja, ihr müsst wie alles reviewen. Schon gibt. Alles reviewen. Ja. Ja.
Genau, und wenn man nur mal kurz hinguckt und schaut, ob Pin 1 an der richtigen Stelle angefangen wird zu zählen, ja, oder sowas, ja, weil da bin ich auch schon so oft reingefallen. Wie oft habe ich schon ein RJ45 von der anderen Seite auf die Flachbock löten müssen, weil es da so viel verschiedene gibt. Oder
die Rastnasen abpetzen. Ne, nicht Rastnasen, da diese Kunststoffdinge.
Diese Boss-Houses.
Ja, genau.
Weil das Loch nicht in der Flachbockgruppe war.
Oder um 0,2 mm verschoben, weil das der andere Hersteller anders macht.
Ne? Oder ob der Stecker richtig gezählt wird, nicht hin und her, sondern im Kreis oder im Kreis neu beginnend.
Genau, also da gibt es ganz, ganz viele Fallstricke. Und für die...
Immer wieder das PCB und die Footprint kontrollieren. Ja.
Für die Sachen, die wir halt so hobbymäßig nebenbei machen, haben wir nicht so dieses stringente, es wird erst bestellt, wenn mindestens 2 Leute drauf geguckt haben, ne? Sondern
nee, du bist abends fertig
und zack, bestellen. Wenn du
nicht morgen machen kannst, zu bestellen, ist es schon lange. Ja? Meistens bestellst du noch am gleichen Abend. Oh, schnell fertig. Ja. Und jetzt, weil man will im Kopf damit einfach abschließen.
Genau.
Man will die Daten raus haben. Ja. Und wenn man da am nächsten Tag das mit einem Kumpel sich dann anguckt, dann sieht man, oh shit, naja, okay, ist nur ein kleiner Fehler.
Ja, genau. Ja. Aktuell bin ich dabei, die Software da wieder auf so einen Stand zu bringen, dass ich weiß, was ich da vor einem Jahr gemacht habe. Mir ist am Anfang die Uhr nicht richtig gestartet oder nicht immer richtig gestartet. Ich habe noch Probleme mit dem E2C. Die RTC antwortet ab und zu mal nicht am E2C-Bus. Ich muss mal rausfinden, woran das liegt. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, da mal am Ostsee mich dran zu hängen und mal zu gucken, wie die Signale auf dem Bus aussehen. Weil in dieser Version, im Gegensatz zu der vorherigen, ist es, dass der Lagesensor, also die IMU, am gleichen E2C-Bus hängt wie die RTC. Die waren vorher an zwei verschiedenen. Und da muss ich nochmal reingucken, wer da wie mitspielt. Genau. Ansonsten, ich habe ja als Common Sense-Tipp gegeben, fangt an zu programmieren, macht eine Software, macht, dass Funktion da ist, dann könnt ihr die Funktion validieren. So habe ich das auch gemacht und jetzt ist mir halt aufgefallen, dass diese Software-Architektur mit Hauruck los geht's, braucht jetzt ein bisschen Liebe. Mir fehlt nämlich eine Möglichkeit, einen Task oder einen Scheduler zu verwenden. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Im Moment ist alles ein ganz großer While Loop und die CPU hört ja auch zwischendurch auf zu laufen. Das heißt, da ist noch einiges. Ja. Ich habe jetzt den Watchdog Timer, der ist jetzt implementiert. Der funktioniert. Der resettet nämlich immer, wenn das Display sich aktualisiert, weil es zu lange dauert. Und mit einem Task oder mit einem Schedule-System könnte man halt dem Ganzen entgegenkommen. Ne? Aber ansonsten eitelt er halt rum und wartet, bis der Ready-Pin vom Display sagt, jupp, ich habe fertig aktualisiert. Und dann kann er erst den Watchdog wieder bedienen. Das klappt im Moment nicht so.
Das beweist zumindest, dass dein Auffangprotokoll mehr oder weniger funktioniert hätte.
Ach so, ja, der Watchdog geht. Ja,
ja, genau. Nee, ich sag mal so, du kannst ja tatsächlich in deiner Watchdog-Task überwachen, ist die letzten 10 Mal das Display aktualisiert worden und wenn nicht, warum nicht? Und wenn das ein wichtiger Grund war, weil er zu lange auf den Pin gewartet hat. Also
ja, den Watchdog da kann man ein bisschen was machen.
Überwachungsfunktion. Ne? Ja, genau.
Ja, da kann man ein bisschen was machen, ja.
Dafür ist ja der Watchdog schließlich da, dass du sagst, oh, mein System funktioniert nicht mehr sicher. Vielleicht geht es nach dem Reset wieder.
Genau, ja. Ja, ansonsten, ich bin ziemlich zufrieden mit der aktuellen Version. Ich werde die restlichen Prototypen noch aufbauen mit allen Bauteilen, die ich da habe. Dann wird sich mal zeigen, wie viel da noch bei rauskommen. Aber vorher will ich erst noch ein Gehäuse fertig machen. Ich bin da jetzt schon in der vierten Iterationsstufe. Das gefällt mir aber alles noch nicht so. Die Uhr passt da zwar rein, aber das sieht noch ein bisschen globig aus und die Kanten sind noch ein bisschen blöd. Und richtig optimiert für 3D-Druck ist es auch noch nicht. Das heißt, da ist noch ein bisschen Stützmaterial, was man dann wegbrechen muss. Und das ist bei so einem dünnen Plastikgehäuse dann doch ein bisschen gefährlich. Also habe ich schon eins kaputt gemacht. Das ist dann immer ärgerlich, wenn man so 2 Stunden gewartet hat, bis der Drucker fertig ist und dann noch 10 Minuten, bis es abgekühlt ist. Nimmt es von der Platte runter, geht mit dem Seitenschneider dran und zack, ist kaputt.
Da ist man froh, dass der Drucker alleine gedruckt hat.
Ja, genau. Ja. Also weil da ist
nur eine Stunde zugeguckt hat und nicht zwei.
Ja, genau, da ist noch ein bisschen Arbeit drin. Ansonsten, ich werde da vielleicht mal auf einen Kollegen zugehen. Der soll mir dann mal ein Gehäuse designen, das ein bisschen besser funktioniert. Der kennt sich mit sowas aus, der macht das beruflich. Und ich ja nicht.
Ja, Gehäuse sein. Der macht es aber halt nicht beruflich für 3D-Drucker.
Ja, müssen wir es halt fräsen, was soll's.
Genau, das hat er ja da.
Genau. Ja, wenn dann einige von diesen Uhren noch fertig sind, dann kann man noch ein paar in die Wildnis entlassen und die mal ein bisschen testen. Und dann wird sich die To-Do-Liste für die nächste Hardware-Version natürlich erweitern. Ne? Ein paar Punkte habe ich schon. Ich will den Bewegungssensor, der da im Moment drauf ist, ersetzen durch diesen smarten Bewegungssensor, von dem ich da vor ein paar Folgen schon mal erzählt habe, der da mit diesem Machine Learning Kram daherkam.
Ja, genau, der ein bisschen Intelligenz mitbringt.
Ja, genau, und dann will ich die Uhr umbauen. Im Moment hat sie eine CR2032 Batterie, die hat natürlich 350 mAh. Das ist nicht allzu viel, wenn man damit Bluetooth machen will. Also eine aktive Bluetooth-Verbindung braucht so 10 mAh. Da kann jetzt jeder mal kurz im Kopf rechnen, wie viele Stunden man das aktiv laufen lassen kann, bis die Batterie leer ist. Ist jetzt für die Umwelt nicht so gut, für den Geldbeutel auch nicht. Ich werde wahrscheinlich einen Lipo als Akku einsetzen und dann schauen, ob man das Ding auch irgendwie induktiv laden kann. Das wäre auch cool. Also, dass man das quasi...
Ja, mit induktivem Laden habe ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt. Da kann ich dir dann vielleicht ein bisschen
was hier genau, angreifen. Dass man das irgendwie auf so eine Skiplatte legt und lädt.
Findest du sogar einen Akku, der in die gleiche Halterung reinpasst wie jetzt, um das zu
validieren? Ja, also ich hab noch keinen runden gefunden. Ich habe aber schon einen gefunden, der in den Bereich passt, wo der Halter sitzt. Ja, also der ist länglich und ist so breit wie der Halter und so hoch wie die Uhr. Also das passt ja ganz gut.
Was du auch noch überlegen könntest, wäre nicht auf Lipo, sondern auf Lithium-Ionen zu gehen, weil die Lipos ja etwas temperaturempfindlicher sind und dann ist das Handgelenk auch ganz schnell mal weggeschmort.
Ja, du kennst mich ja. Ich packe ja Lipos immer nur an die empfindlichen
Gegenden. Ja, ich weiß, Kehlköpfe
und so. Kehlkopf zum Beispiel, richtig. Das haben wir gar nicht in unserer Liste drin, ne? Fällt mir gerade auf.
Das machen wir dann gleich.
Das machen wir gleich, ja.
Bevor wir zu Idea to Product kommen.
Ah ja, okay.
Auf jeden Fall, ich würde an der Stelle auf jeden Fall nicht unbedingt auf Lipo gehen, wegen der Gefährdung.
Okay.
Der Lithium-Ionen oder zur Not sogar ein IMH, wenn das Ding induktiv ladbar ist und es einen Tag durchhält, dann zieht man es halt abends aus und lädt es.
Ja, ein IMH ist halt groß. Ich habe da noch nie einen kleinen Akku gesehen.
Es gibt aber so kleine, also so wie CR32er habe ich da schon gesehen.
Okay, ja, schon, weil ladbar wäre das. Also wenn ich den, da muss man Widerstand bestücken auf der Leiterplatte und dann sind die 3,3 Volt, die von dem Programmer-Board kommen, wo man die Schnalle einklippen kann, um die Software zu aktualisieren, die würde dann direkt auf die Batterie gegeben werden. Also laden kann man das quasi schon.
Ja, dann
schauen wir
das mal an. Ja. Mit Akkus kenne ich mich ganz gut aus.
Ja, das schauen wir dann mal. Du kriegst dann auch eine, weil ich habe ja dann mehrere. Im Moment habe ich ja nur einen Prototypen.
Genau, ich habe sogar damals gesagt, ich bezahle dir einen.
Ja, aber das machst du nicht, weil wenn, dann müsste ich eine adäquate Rechnung schicken und das will keiner bezahlen. Da sind gut, echt viele Stunden reingebrettert, ja.
Okay,
dann aber kommen wir zu den gefährlichen Lipos, an den total sicheren Körperstellen, Arm, Gelenk genau, und Kehlkopf.
Springen wir einmal ganz nach oben wieder, und zwar zu der Hochzeit.
Richtig.
Und den Flitterwochen.
Ja.
Weil wir waren ja bei dir auf der Hochzeit, hast du mich ja total überrascht. Alle wussten Bescheid, bloß ich nicht.
Ja.
Du hattest so eine Smart-Fliege vorbereitet.
Ich habe eine Smart-Fliege gebaut, genau. Also so eine Smoking-Fliege mit schwarzem PCB. Und RGB-LEDs. Und WLAN.
und Lipo.
Und Lipos, ja. Also irgendwie muss man das Ding ja betreiben. Und die sinnvollste Platzierung für den Akku war halt so in der Mitte von der Fliege. Und das ist halt genau am Kehlkopf. Und auf dem Tisch haben wir das Ding immer mit dem Kabel am Netzteil betrieben, damit wir die Akkus nicht so kaputt machen, weil...
Ja, du musst ja ganz klar sagen, es war ein Sicherheitshinweis.
Es war ein Sicherheitshinweis dabei.
Das Ding ist mit Krepp...
Nee, es war nicht kreppernd. Es war nicht kreppernd, es war Gummiband.
Ja, es war Gummiband, aber das hing mit Krepp an dem Akku dran, oder nicht?
Nee. Nee. Okay. Aber du hättest es trotzdem mit kräftig ziehen, wäre es trotzdem abgegangen.
Hinten wäre der Schnapper aufgegangen und
dann hätte
es wegschmeißen können.
Genau.
Das war der Sicherheitshinweis.
Genau.
Sei nicht betrunken zu genug, dass du noch in der Lage bist, die Fliege wegzuschmeißen.
Ja, aber war nicht nötig. Also alle vier Fliegen haben hervorragend performt. Die haben
viel länger als geplant.
Die haben, ja, weil wir haben das WLAN zum Schluss abgeschaltet. Und wir sind von der Leuchtintensität noch ein Stückchen runtergegangen, weil die waren hell genug im Dunkeln. Und wir hatten 7 Stunden Batterielaufzeit. Es war okay. Also 7 Stunden blinky-blinky. Und das Faszinierende, was ich dabei fand, ist, ich habe dann so gegen 2 Uhr angefangen, immer mal wieder die Hand vor den Hals zu halten, um zu gucken, ob sie noch blinkt, aber war immer noch fröhlich am Blinken, war selber erstaunt. Weil ich bin davon ausgegangen, das wird nerven ohne Ende. Aber es hat nicht mich genervt, immer nur die anderen. Insofern ist okay.
Und man hat sie schon auf Kilometer Entfernung erkannt.
Richtig, genau, ja. Ja. Also das war echt lustig. Ich muss mal die anderen zwei fragen, die noch auf dem Foto drauf sind, wenn das für die okay ist, dann können wir das auch mal online stellen.
Oder ein kleines Video sogar mit dem Blinkeffekt.
Ja, ja.
Vielleicht will sich einer nachbauen und dann kann er sagen, hey, Basti, schick mir mal bitte...
schick mal Design-Files, ja.
Ja. Genau, und den Source-Code und fertig ist.
Ja, genau.
Ist auf jeden Fall eine coole Idee.
Ich werde vielleicht, also ich habe auch schon mal angefangen, einen Blogartikel dazu zu schreiben, da fehlt noch ein bisschen was, den muss ich nochmal fertig machen dieses Wochenende.
Auch spätestens dann ist ja sowieso alles Open Source.
Genau. Ja. Ich komm zu nix, vor lauter machen komme ich zu nix.
Vor lauter Projekten weiß ich gar nicht, worüber ich jetzt reden soll.
Genau.
So, gehen wir weiter zur nächsten Kategorie, Idea to Product. Sorry, ich bin nicht weitergekommen seit dem letzten Mal. Mein Plan ist, bis zum nächsten Podcast den Prototypen mit den rumliegenden Brocken, die ich hier so habe, aufzubauen. Mhm. Und dann mal schauen, wie es läuft. Ja, also ich meine, ich weiß ja schon, wo ich hin will, wie das Produkt später mal aussehen soll. Und da muss ich eigentlich alles Vorhandene nur noch zusammen klabustern. Und
ich bin gespannt. Bin gespannt. Ja.
Dann würden wir über die Kategorie gerade drüber rauschen. Mhm. Also du hättest noch was?
Ja, ich hab ja mit meinem Ergebnis vom letzten Mal lohnt sich nicht. Wüsste ich jetzt nicht, was ich da weiter noch an Arbeit reinstecken soll.
Gut, dann Tipp der Woche. Hätte ich fast wieder den DRV 3823 genommen.
Es ist aber auch ein guter Chip.
38. Ne? Ja. Nee, ich habe gerade überlegt, ich gehe lieber auf eine Mikrocontroller-Auswahl. Also überlegt euch, wenn ihr einen Mikrocontroller auswählt, was er können muss. Das kann man bei Mauser oder DigiKey oder wo auch immer super filtern. Und dann, bevor ihr den Controller wirklich eindesignt, schaut mal nach, wie gut und wie leicht ihr an die Software kommt, um das Ding zu programmieren. Wie leicht oder wie gut kommt ihr an den Programmer dafür.
Und gibt es den auch noch in einem Typen mit mehr Flash?
Genau, gibt es den auch in verschiedenen Typen, also PIN-kompatibel idealerweise, wie viele Examples kriegt ihr und könnt ihr den Code kompilieren? Mhm. Da hängen wir nämlich aktuell oder hingen wir in der Vergangenheit an unserem Knöpfchen. Da hängen wir tatsächlich immer noch dran, ne? Weil das Problem war zwar, wir haben dann Example-Code gefunden, aber sobald wir auf Bauen gedrückt haben, hat das erstmal nicht funktioniert. Und dann hieß es, man muss es lizenzieren. Dann haben wir Lizenzen runtergeladen oder halt aktiviert. Solche Trials. Mhm. Dann konnten wir bauen. Dann hat er gesagt, das ist zu groß für den Flash und so weiter und so fort. Also bevor ihr tatsächlich euch final für den Mikrocontroller entscheidet, ihr könnt ihn ja schon mal im Design haben und schon mal soweit fertig sein, aber dann investiert noch ein, zwei Tage und versucht, zumindest mal ein Blinky Hello World oder was auch immer zum Laufen zu bringen, bis zu dem Zeitpunkt, das Ding jetzt auf die Hardware zu laden.
Genau, also die IDE aufsetzen, Bibliotheken einbinden, Hello World kompilieren.
Das hat zum einen den Vorteil, ihr habt jetzt schon mal einen eventuell funktionierenden Source Code für die Hardware später. Und müsst das dann nicht machen, wenn die Hardware kommt. Hm. Und ihr habt validiert, dass das schon mal soweit alles läuft und ihr euch nicht dann später darum ärgert, ach Mist, das baut ja gar nicht oder ich brauche Lizenz für oder ich finde das Beispiel dafür gar nicht.
Ja, genau.
Also, deswegen, es gibt keinen Tipp der Woche, es gibt eher eine, das ist schon fast in Richtung Common Sense Tipp, also baut vorher die Software auf, die ihr und sucht euch dann den Mikrocontroller aus und dann passt das auch alles.
Ja, ich bin die ganze Zeit jetzt, als du erzählt hast, habe ich überlegt, ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube, das war auf Twitter, einen Kommentar dazu gelesen. Da ging es auch um Example Code und das war die Quintessenz der Aussage war, Example Code ist Production Code. Ja, weil das wird in der Hilfe Copy-Paste in die Production-Software. Und dann geht das und dann ist das erstmal nach meinem Common Sense-Tipp von oben ja auch völlig in Ordnung, ne?
Genau. Und funktioniert und dann kann man es auch verwenden.
Genau. Gut. Hast du noch was?
Nö, von meiner Seite aus wäre ich durch. Mein Glas ist auch fast leer.
Mhm. Ja, ich habe mein Bier so halb. So halb. Aber der Abend ist noch jung.
Das stimmt.
Und deswegen wollen wir uns und euch auch nicht weiter aufhalten. Das waren die Kurzschlussjunkies. Ihr findet uns unter www.kurzschlussjunkies.de. Wir sind auch auf Spotify oder iTunes zu finden. Wir freuen uns über Feedback als Kommentar auf der Webseite, auf Twitter, @Platinenmacher oder @TheBrutzler. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an feedback@kurzschlussjunkies.de. Das könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr das Ewald-Board haben wollt. Oder eine Idee für den PCB-Design-Contest. Oder wenn ihr da mitmachen wollt. Wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten, sei es über Elektronik oder andere interessante Themen, dann schreibt uns doch einfach ebenfalls. Wir sind immer interessiert, uns mit euch zu unterhalten. Also dann, bis demnächst. Tschüsschen.